NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. In Altenau, da wird vom 14. September bis zum 21. September das 18. Altenauer Heimatfest gefeiert. Und das ist ein ganz traditionsreiches Ereignis, das die Bergstadt Altenau und ihre Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Da spreche ich gleich mit Bettina Beimel und Rüdiger Keil von der Arbeitsgemeinschaft Altenauer Heimatfest über die kulturellen Höhepunkte. Und dann geht es nach Hannover zum sogenannten Kulturdreieck. Was es damit auf sich hat, das klären wir gleich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. In Altenau, da wird in diesem Jahr das 18. Altenauer Heimatfest gefeiert. Und das ist ein wirklich sehr traditionsreiches Ereignis, das die Bergstadt Altenau und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Und es ist wirklich Kultur pur. Los geht es jetzt am Sonntag, den 14. bis zum 21. September. Da ist eine ganze Festwoche organisiert. Und die lädt nicht nur die Leute, die da jetzt gerade noch wohnen, sondern auch die ehemaligen Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein. Und dazu freue ich mich jetzt sehr auf die Arbeitsgemeinschaft Altenauer Heimatfest. Bettina Beimel und Rüdiger Keil sind zu Gast hier bei mir im Kulturspiegelstudio. Herzlich willkommen.
Hallo,
vielen
Glück
Dank.
Auf.
Hallo.
Die 18. Runde Altenauer Heimatfest, Herr Keil, was bedeutet dieses Fest für die Bergstadt Altenau?
Es ist eine Traditionsveranstaltung, die sehr, sehr lange schon vorhanden ist, 1926 erstmalig. Da wurden die Menschen zusammengerufen. Das war eine Zeit, wo man sich verloren hat in ganz Deutschland. Und das war so eine tolle Veranstaltung. Damals war es kein großes Fest, sondern ein Heimattag, sag ich mal. Und daraus entwickelte sich dann, dass man sagte, gut, 1930 ein neues Fest. Und dann alle 5 Jahre. Natürlich in Kriegsjahren nicht. Ab 50 dann wieder. Das für Altenau und für den Oberharz ist es eines der größten Traditionsveranstaltungen, die so durchgeführt werden und riesengroße Arbeit, die dazugehört. Aber das Resultat ist das, dass viele ehemalige Altenauer immer wieder zu diesem Fest nach Altenau kommen. Das ist das Entscheidende.
Frau Beimel, Sie sind ja auch mit in dieser Arbeitsgemeinschaft Altenauer Heimatfest. Wie sieht das mit diesen ganzen kulturellen Angeboten aus in dieser Zeit, wenn es stattfindet ab 14. September?
Die kulturellen Angebote sind in der Woche sehr vielfältig. Wir beginnen jetzt am Sonntag um 14 Uhr mit einem Weidefest. Das ist ein besonderes Fest für die Harzer Kühe. Das ist ja eine besondere Rasse. Die Harzkühe sind dann zum Anfassen da. Es gibt eine Veranstaltung rund um diese Kuh mit Konzert. Der Altenauer Janitscharenkapelle ist auch eine Traditionskapelle. Und im Laufe der Woche gibt es dann einen Hüttenabend vom Heimatbund, weil das eben auch eine sehr traditionelle Veranstaltung ist.
Ganz genau. Der Heimatbund selbst ist ja auch ursprünglich dabei gewesen bei der Historie, beim Aufbau des Festes. Und so bringen wir uns natürlich auch ein, so wie alle anderen Vereine in Altenau auch, die alle sich selbst darstellen in einer Veranstaltung. Und der Hüttenabend, da wird halt Musik gemacht. Wir haben im Harz ja auch eine alte Musikkultur, ja, die kommt aus dem Bergbauzeit. Bei uns wird ja auch gejodelt. Und dieses alles wird da neben Hüttenabend dargestellt und das ähnlich machen wir das hier auch. Da sind alle herzlich willkommen und da kommen auch die meisten von außerhalb wieder rein und singen unsere alten Lieder wieder mit. Das ist das Tollste an der ganzen Sache. Ne? Es ist also nicht nur, dass wir da essen und trinken, sondern dass wir zusammen feiern und singen und an alte Sachen uns erinnern.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es wiedergekommen ist, dass auch die jüngeren Leute wieder richtig Spaß daran haben. Die Sachen, die früher mal gewesen sind, beispielsweise jetzt dieses Jodeln. Ja. Was findet da genau statt?
Ja, Jodeln ist ja so eine Sache, die in der norddeutschen Tiefebene eigentlich gar nicht bekannt ist. Die meisten Menschen denken, Jodeln wird in alpenländischen Gebieten, Bayern, Österreich etc. Aber nein, auch im Harz wird gejodelt. Jodeln insgesamt ist ja ein textloses Singen, sagt der Duden. Und das wurde damals in der Bergbauzeit auch schon dargestellt. Und das mit dem Jodeln haben sich die damaligen Arbeiter in den Wäldern, Waldarbeiter, Fuhrleute, Köhler, die haben sich mit Jodelzeichen verständigt. Da wusste einer, hat gejodelt irgendetwas, sage ich jetzt mal so, und der andere hat das geantwortet, da wusste man genau, was da lief. Und die Köhlerjungen haben auch gejodelt, beziehungsweise Mutter hat zum Essen gerufen und dann wurde auch gejodelt. Und das wurde halt so musikalisch aufgebaut, dass es heute halt das Jodeln auch in Meisterklassen gibt. Ne? Es gibt einen Jodelwettstreit im Oberharz. Und jetzt laden wir in Altenau immer alle Jodler des gesamten Harzgebietes nach Altenau ein. Und da wird um die Wette gejodelt, also nach gewissen Kriterien wird da gejodelt. Und wir hatten das letztens auch eine Veranstaltung, da wurde wieder ein Jodelmeister festgestellt, der kam dieses Mal aus Sachsen-Anhalt. Und Jodelmeisterin 2025 kommt aus St. Andreasberg.
Toll, herzlichen Glückwunsch. Ich wusste das tatsächlich auch nicht. Ja, gut, dass Sie heute zu Gast sind hier bei mir im Kulturspiegel. Es findet so viel statt, das Weidefest mit den Kühen finde ich natürlich auch ganz toll. Welche Rolle spielen denn die kulturellen Vereine und die Trachtengruppen, die Musikkapellen überhaupt im Rahmen dieses Festes, Frau Beimel?
Ja, jeder Verein kann sich natürlich präsentieren bei dem großen Festumzug, der dann am Sonntag, den 21. September stattfindet. Da werden auch alte Berufe zum Beispiel dargestellt, wie Fuhrleute, und auch die Handwerksbetriebe stellen sich da und natürlich auch die ganzen kulturellen Vereinigungen. Im Laufe der Woche gibt es zum Beispiel auch noch ein Orgelkonzert in der St. Nikolaikirche und die Gospelsinger, die machen auch ein kleines Konzert im Laufe der Woche. Also diese Dinge spielen da auch alle eine Rolle.
Und wie wichtig ist dieses Heimatfest auch für die kulturelle Zukunft Altenaus, Herr Keil?
Naja, wenn wir von Kultur reden, dann denken die meisten in Deutschland, da muss eine Geige und Klavier stehen. Aber wir machen halt Volkskultur, wir sind Volkskünstler. Und da sind wir schon erpicht drauf, unsere alten Traditionen, Brauchtum aufrechtzuerhalten. Das geht da halt um die alten Berufe. Wir waren ja eine riesengroße Bergbauregion der Oberharz. Und aus dieser Bergbauzeit entstanden auch diese kulturellen Sachen. Und die wollen wir natürlich auch in den Vereinen aufrechterhalten. Aber natürlich haben wir auch junge Leute, die sich anders orientieren. Das Heimatfest hat jetzt auch schon Mountainbike-Veranstaltungen dabei. Also wir gehen auch in das Moderne, sage ich jetzt mal so. Es ist nicht nur Tradition, sondern die Verbindung zwischen Tradition und Brauchtum. Und das, was die jungen Leute heute schon mal so auf den Tisch legen, da müssen wir auch mitleben, damit die jungen Leute ja das Fest mal später weitermachen. Weil wir alle 5 Jahre, schnell vorbei, man wird immer älter, dann müssen die jungen Leute halt ran, die jetzt auch schon dabei sind, aber die müssen wir noch fest. Zorn.
Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten, Frau Beimel, wenn es losgeht am 14.?
Ich freue mich am meisten, einfach die ganzen alten Altenauer wiederzutreffen. Das erste Heimatfest wurde ja nach dem Motto ausgerufen, kommt nach Altenau zum Heimatfest. Und das ist bis heute tatsächlich so geblieben, dass viele Altenauer wieder zurückkommen und man trifft sich. Das ist einfach schön, die Leute wiederzutreffen, zu schauen, was ist aus den Menschen geworden, sich die alten Geschichten zu erzählen. Das gehört ja dazu, genauso wie die neuen Geschichten zu erzählen. Da freue ich mich besonders drauf und natürlich auch das vielfältige Angebot im Laufe der ganzen Woche.
Herr Keil, wie ist es bei Ihnen? Gibt es da so einen Höhepunkt, wo Sie sagen, das ist für mich so das Schönste beim Altenauer Heimatfest?
Naja, also ich bin ein Traditioner, sagt man. Ne? Und das muss man mir auch zugestehen. Aber ich freue mich auch immer auf die Menschen, die ich lange nicht gesehen habe. Es gibt dann immer so Anekdoten zu erzählen. Die Leute kommen, ach, wisst ihr noch, was damals war? Kennt ihr den noch? Dann gibt es in Altenau 90% der Menschen haben Spitznamen, ne? Also Neidsnamen. Und dann werden alte Geschichten auf den Tisch geschmissen. Und das ist eigentlich das Beste von dem ganzen Fest. Denn das wollen wir ja. Sie sollen ja zu Altenau zurückkommen und sich was erzählen. Bei uns sagt man Altenau, sich eine Schnauze voll erzählen. Entschuldigung, aber das sagt man so bei uns. Und das ist das Entscheidende eigentlich. Das Drumherum ist ganz wichtig. Das machen wir auch. Alle Vereine beteiligen sich. Aber das Gemeinsame im Festzelt dann irgendwann mal, da sind 1000 Leute im Festzelt, auch mit Heimatmusik und so weiter. Das ist das Entscheidende für das Fest, die Kernaussage für das Fest.
Kultur bringt die Menschen zusammen und ganz das genau. Jetzt vom 14. bis 21. September und zwar beim 18. Altenauer Heimatfest. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hierher gereist sind und uns mal so ein bisschen Lust gemacht haben. Also wer gerne möchte, unbedingt nach Altenau reisen. Ich bedanke mich bei Bettina Beimel und bei Rüdiger Keil. Los geht es jetzt am 14. September. Und wenn Sie noch Informationen haben möchten, wo, wann, wie, wo, was stattfindet, das findet man natürlich alles auf Social Media. Einfach nur Altenauer Heimatfest eingeben. Bedanke mich, dass Sie hier gewesen sind.
Vielen Dank, Glück auf.
Danke, dass wir da sein durften.
Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Was hat ein Dreieck mit Hannover zu tun? Ganz schön viel kann ich Ihnen sagen, denn das sogenannte Kulturdreieck, das reicht von der Staatsoper Hannover über die Architektenkammer bis hin zum Schauspielhaus. Schon 2021 hat die Stadtverwaltung beschlossen, dass dort experimentiert werden darf, um Kultur und Wirtschaft zusammenzubringen. Ja, und nun soll sich das Kulturdreieck weiterentwickeln. Wie? Das wurde in einem Stadtspaziergang gezeigt. Für uns war Svenja Estner dabei.
Herzlich willkommen zu dieser besonderen Reise, die wir hier heute machen. Mitten durchs Kulturdreieck.
Am Künstlerhaus in der Innenstadt von Hannover geht es los. Nur 5 Gehminuten entfernt liegt das Schauspielhaus an der Prinzenstraße. Dort werden gerade alte Straßenbahnschienen aus dem Asphalt entfernt, sagt Elisabeth Czorny vom Fachbereich Umwelt der Stadt Hannover. Sie will die Prinzenstraße grüner machen.
Wir werden auf jeden Fall Bäume pflanzen. Das in einer Allee. Und wir werden das Wasser, was auf der Straße anfällt, so gut es geht, an den Bäumen versickern, in sogenannten Versickerungsbeeten. Das heißt, die Bäume bekommen das Wasser von der Straße. Das ist ja dann nicht mehr belastet, weil die Straße keinen Verkehr mehr hat.
Das überschüssige Wasser soll demnach in einer unterirdischen Zisterne gespeichert werden, als Gießwasser für die Stadtbäume. Die melden dann über smarte Sensoren, ob sie Durst haben oder nicht. Die Zisterne soll online mit dem Regenradar des Deutschen Wetterdienstes verknüpft werden. So leert sich das Behältnis vor einem starken Regenfall selbstständig, um nicht zu überfluten. Begrünte Fassaden sollen für kühle Gebäude sorgen. Gespräche mit Anwohnern dazu laufen der Stadt zufolge schon. Außerdem soll es Kunst am Straßenbau geben. 300.000 Euro sind dafür eingeplant, sagt die Kulturdezernentin Eva Bender.
Es wird aber ein sehr, sehr offener Wettbewerb. Also ich habe anfassbar gesagt, weil ich gehe schon davon aus, dass es etwas Anfassbares wird. Es kann aber am Ende auch sein, dass wir uns wesentlich mit Klang beschäftigen.
Die Bewerbungsphase für das Kunstprojekt läuft schon. Bis 2027 soll es umgesetzt sein. Dann geht der Rundgang weiter. Durch das Foyer und den Innenhof vom Schauspielhaus geht es zum Opernplatz. Dort soll es vor allem dauerhafte Installationen geben, sagt Maria Heinemann von der Smart City Initiative in Hannover.
Ein Allwetterpiano, was wir hier auf den Opernplatz aufbauen werden. Also hier stehen wird und digital anspielbar ist, also auch steuerbar mit Lautstärke an, aus.
Die schon länger auf dem Platz angebrachten Infotafeln sollen interaktiv gestaltet werden. Und auch am Opernhaus selbst sollen Lautsprecher angebracht werden, sagt der Intendant Bodo Busse.
Ich finde diese Idee des Sounddesigns ganz fantastisch. Auch darüber haben wir schon gesprochen, dass wir diese Lautsprecher auch nutzen wollen, um vielleicht auch mal eine Vorstellung und ein Konzert nach außen zu übertragen.
Aber nur die Lautsprecher und die Infotafeln sind Heinemann nicht smart genug. Daher plant sie, eine Software zu entwickeln, mit der Infotafeln und Lautsprecher zusammengeschaltet werden können. So könnte dann beispielsweise digitale Kunst auf den Infotafeln angesehen werden und im Hintergrund läuft der passende Soundtrack. Die Gelder sind schon beantragt. Bis 2026 muss alles umgesetzt sein. Hannover möchte seinem Namen als Kulturstadt offenbar alle Ehre mit dem Kulturdreieck machen. Bis 2027 soll nicht nur Operngenuss im Freien möglich sein, sondern auch eine ganze Straße wird zum Teil eines Kunstwerks.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Einen schönen Abend. Heinz-Rudolf Kunze gilt als unermüdlicher Mahner und bringt jetzt ein neues Album raus. Wir stellen es gleich vor. Dann gratulieren wir nachträglich. Schauspieler Mario Adorf hat gestern seinen 95. Geburtstag gefeiert. Und wir stellen Ihnen den Roman Jenseits der See des irischen Schriftstellers Paul Lynch vor, übersetzt von Eike Schönfeld. Schön, dass Sie bei uns sind. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Heinz-Rudolf Kunze. Er gilt als unermüdlicher Mahner, der immer wieder in seinen Texten auf Missstände in unserer Gesellschaft hinweist. Nicht immer trifft er nur auf Zustimmung und auch einige Stücke auf seinem neuen Album bieten Diskussionsstoff. Uli Kniep hat mit dem Musiker und Autor gesprochen und stellt das Album Angebot und Nachfrage vor.
Ich wurde auf die Welt geworfen, improvisiert am Zufallsort. Egal wohin der Finger zeigte, nirgends war hier, überall dort. Denn meine Mutter war ein Flüchtling.
Schon mehrfach hat Heinz-Rudolf Kunze seine eigene Geschichte in Songtexten thematisiert. Seine Familie stammt aus der Niederlausitz. Er selber wurde 1956 im Flüchtlingslager Espelkamp geboren. Im Titel Irgendwo singt er darüber, spannt den Bogen aber auch weiter und solidarisiert sich mit heutigen Migranten.
Ich habe immer ein gewisses Verständnis, glaube ich, gehabt für die Migranten, mit denen wir heute eben so viele Probleme auch haben, weil die es ja doch noch deutlich schwerer haben als wir deutsche Vertriebene. Wir sind ja nur aus den deutschen Ostgebieten, die Hitler verspielt hat, im Krieg gekommen. Wir waren weiß, wir waren Christen, wir haben die Sprache gekonnt, wir hatten die gleiche Kultur. Und trotzdem war es für manche Vertriebene aus dem verlorenen Osten Deutschlands gar nicht so leicht, im Westen in der BRD Fuß zu fassen.
Sie sind Migranten, die Asylanten.
Wie schon 1999, so nimmt Kunze auch auf dem aktuellen Album Angebot und Nachfrage Stellung zu den aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen.
Es gibt dann so Stränge, die man beobachten kann, die ziehen sich durch die Zeiten und durch die Alben. Und dass das Thema Migration mit aller Herren Ländern nicht erledigt war, für mich, das war klar. Dafür muss man ja einfach nur ein Nachrichtenkonsument sein und die Bilder auf sich wirken lassen und die Meldungen, die es dazu gibt. Das ist ja eine nach wie vor unbewältigte Problematik. Und deswegen gehört es auch auf das Album, genau wie das noch deutlichere Jeder Tote einer zu viel, das natürlich mit Gaza einen Bezug hat. Ich möchte nur eben die Menschen darauf hinweisen, dass jeder Tote einer zu viel ist, auch jeder israelische Tote. Deswegen beginnt das Lied ja auch mit den Worten, wer um sein Leben kämpft, hat immer recht, er hat ja keine Wahl.
Auf seiner jüngsten Jubiläumstournee unter dem Titel 40 Jahre, dein ist mein ganzes Herz, hat er bemerkenswerterweise keines der neuen 16 Stücke gespielt. Sein bisher größter Single-Hit aus dem Jahr 1985 allerdings befindet sich in einer neu arrangierten Form auch auf Angebot und Nachfrage. Und zwar als Duett mit Annette Louison.
Dein ist mein ganzes Herz, du bist mein
anderen neuen Stücken wie Das, was niemals war und Was bin ich wert, sinniert Heinz-Rudolf Kunze über das Leben im Allgemeinen und sein eigenes bis hierher. Diese Gedanken sind wohl dem Alter geschuldet.
Ich glaube schon, jeder Mensch, der halbwegs bei Sinnen ist, fragt sich, wenn er spätestens mein Alter erreicht hat, Ende 60, wie war das? Welche Figur hast du abgegeben? Welche Performance hast du geliefert mit deinem Leben? Und oft werde ich gefragt, ob ich gern nochmal jung wäre. Dann sage ich eigentlich immer, ja klar, wäre ich gern nochmal jung. Allerdings mit einer Bedingung, mit dem Wissen von heute. Nicht nochmal so doof, wie ich früher war.
Was bin ich wert vor dem himmlischen Tod? Stehe ich krumm oder aufrecht davor? Bin ich erstaunt, dass es doch
der Dienstagabend, Sie hören den Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen. Schön, dass Sie dabei sind. Schauspieler, Synchronsprecher, Wahlmünchner und gefühlter Italiener. Mario Adorf ist ein Mann, der auch in den vergangenen Jahren trotz seines hohen Alters vor Lebenslust und Tatendrang nur so zu strotzen schien. Ist das nach wie vor so? Gestern hat Mario Adorf seinen 95. Geburtstag gefeiert und Peter Jungblut gratuliert nachträglich.
Beim Mann verlangt man, erwartet man die Falten. Und bei einer Frau, merkwürdigerweise, stören sie. Mich nicht übrigens. Ich finde Falten immer ein Beweis, nicht wahr, dass das Leben stattgefunden hat.
Bei Mario Adorf hat das Leben besonders eindrucksvoll stattgefunden. 95 Jahre ist er nun alt, der einstige Filmbösewicht vom Dienst, der sich später auf die Rollen der Familienpatriarchen und Unternehmerpersönlichkeiten verlegte. Er war der große Bellheim, der Schattenmann und Bausenator Walter Wegener in der Affäre Semmeling. Aber gegrüßt wird Adorf nach eigenen Worten heute noch mit dem Zitat, das wohl fast jedem geläufig ist.
Ich schiebe dir hinten und vorne ein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Ich habe immer noch eine Beziehung zum Rheinland und eben auch zu dieser Gegend, zur Eifel. Das habe ich auch nie verleugnet. Und sogar hat mir auch eben gerade der Dialekt, der so im Allgemeinen doch dem kölschen Dialekt gleicht, eigentlich immer sehr gerne benutzt und finde, dass eben der Dialekt doch eine sehr hilfreiche Sache ist. Dadurch wird man glaubhaft, dadurch bleibt man auch erdverbunden.
Gegen meine Cola hast du doch ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge?
In der Fernsehserie Key Royale spielte Adorf den Klebstofffabrikanten Haferlohe aus Kleinweilersdorf, der endlich Spaß haben will in der Münchner Schickeria und den Weg dorthin mit Bargeld pflastert. Begonnen hatte die Karriere von Adorf Mitte der 50er Jahre, als Regisseur Robert Ciotmack für seinen Film Nachts, wenn der Teufel kam, die Rolle eines Geistesgestörten zu besetzen hatte, der von der Nazi-Propaganda zum Massenmörder abgestempelt wird.
Mir macht das alles keinen Spaß mehr. Zu viel Arbeit, nichts zu fressen. Ich bin ja lieber auf Achse, um Lande und so. Nur vielleicht nächste Woche wieder.
Sie verreisen?
Ich mach doch mit dem Fernfahrer.
Fortan war Adorf auf das böse Gesicht abonniert in Karl-May-Filmen, aber auch im italienischen Kino, wo er Mussolini spielte. Fast wäre Italien dauerhaft seine Heimat geworden. 10 Jahre arbeitete er vorwiegend dort bis 1975. Sein Vater war Italiener, hatte sich um die im Rheinland lebende Familie allerdings kaum gekümmert.
Meine Mutter war die bestimmende Figur. Dass der Vater nicht da war, hat mich als Junge, als Kind eher beruhigt, weil es gab niemanden, der mich verprügelte. Das war damals ja noch viel üblicher.
Trotz seines südländischen Aussehens und seiner Popularität beim italienischen Publikum wollten viele der wichtigsten Regisseure dort Mario Adorf keine Hauptrollen anvertrauen, was ihn selbst an seiner Identität zweifeln ließ.
Wollte Italiener werden, also in den ersten Jahren. Bis ich merkte, dass all diese Vorlieben, die ich für Italien hatte, die Kunst, die Vergangenheit und alles dieses und das Wetter und das Essen, all diese Dinge sehr deutsche Eigenschaften waren, also die schon damals schon die Romantiker und die Klassiker nach Italien getrieben haben. Also ich merkte eigentlich, dass ich immer weniger Italiener wurde, sondern immer mehr Deutscher wurde und war.
Mario Adorf ist kein Schauspieler, der seine Rollen monatelang mit in den Alltag nimmt. Er sieht sich als Handwerker, der auf Knopfdruck von einem Charakter zum nächsten wechseln kann, was er am Theater gelernt hat, wo er teilweise an einem Abend in 2 Stücken auftreten musste.
Ich habe an dieses Wort als Schauspieler nie so richtig geglaubt, dass man sich identifiziert mit einer Rolle. Ich bin eher doch Brecht geschult, der ja predigte, dass man immer neben seiner Rolle sozusagen stehen soll, dass man die Kontrolle hat und genau weiß, was man tut.
Große Schauspieler sind fast immer Komödianten, haben ein ironisches Verhältnis zu sich selbst und zu ihren Rollen, auch zu den Ernsten. Mario Adorf bestritt damit eine beeindruckend lange und erfolgreiche Karriere.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wie sich ein Land von einer Demokratie in einen Terrorstaat verwandelt, davon hat der irische Schriftsteller Paul Lynch in seinem Roman Das Lied der Propheten erzählt, für den er vor 2 Jahren mit dem angesehenen Booker Prize ausgezeichnet worden ist. Es war bereits der 5. Roman des 1977 in Limerick geborenen Autors. Und wie es oft nach solchen Erfolgen ist, werden nun auch frühere Werke von ihm ins Deutsche übertragen. Gerade hat Eike Schönfeld den 2019 im Original erschienenen Roman Jenseits der See übersetzt und Andrea Gerg hat ihn gelesen.
Bolivar ist ein einfacher mexikanischer Fischer, der in mit Klebeband geflickten Sandalen durchs Leben schlurft und nachmittags bei Rosa ein Bier trinkt, in die er verliebt ist. Obwohl die Dorfbewohner vor einem aufziehenden Sturm warnen, will er einen guten Fang machen und heuert den jungen Hector an, der wenig Erfahrung hat, aber Geld braucht. Die beiden fahren hinaus aufs Meer, legen Köder aus und ehe sie es richtig merken, ist der Sturm auch schon da.
Im flüchtigen Schlaf hört er ihn, den rasenden Wind, wie er aus einem dunklen Tunnel bricht und in ein anderes Dunkel fährt, wahrer als ein Traum. Er schiebt die Mütze von den Augen, schaut dahin, wo der Mond sein müsste. Das Meer wogt in die falsche Richtung. Das ist unwirklich, denkt er. Ich fasse es nicht. Der Sturm ist in einem Wimpernschlag gekommen.
Und so rasend schnell er gekommen ist, so grundlegend verändert der Sturm für die beiden Männer alles. Erst versagt der Motor, dann geben GPS und das Funkgerät den Geist auf. Rettung ist nicht in Sicht. Und während Bolivar und Hector immer weiter aufs Meer hinaustreiben, komponiert Paul Lynch ein fesselndes Kammerspiel, eine Art psychologisches Duell. Denn die beiden einander völlig fremden Männer müssen lernen, miteinander klarzukommen, um zu überleben. Während Bolivar die Situation und mit ihr die ganze Welt so nimmt, wie sie ist und versucht, optimistisch zu bleiben, empfindet Hector einen Riss zwischen sich und der Realität. Fast so, als ob sein wahres Ich an Land zurückgeblieben wäre.
Ich weiß gar nicht, ob ich das selber richtig verstehe. Egal, wie ich das ansehe, ich bin nicht hier und auch nicht dort. Ich bin kein Nichts. Aber irgendwas bin ich auch nicht. Ich bin also nicht nicht. So fühle ich mich. Bolivar blinzelt Hector an. Er versucht, in die Worte hineinzuschauen, doch sie verdichten sich und werden obskur. Er versucht, in den Kopf des Jungen hineinzuschauen, sieht aber nur die Haut auf den Knochen, die das Gesicht um die Augen zu Leid verziehen.
In einer verdichteten poetischen Sprache lässt Paul Lynch in dieser knappen, konzentrierten Erzählung die beiden Männer miteinander über das Leben und den Tod, über das Sein und über Gott und die Welt diskutieren. Hector bastelt aus Müll, den sie aus dem Meer fischen, eine Marienfigur und betet zu ihr. Alles möge wieder so werden wie vor dem Sturm. Bolivar dagegen sinniert darüber, wie es sein kann, dass so viele Dinge zugleich geschehen und zu einer solchen Katastrophe führen können und wie unglaublich es ist, dass sich die Realität innerhalb von Sekunden in etwas völlig anderes verwandeln kann.
Bolivar betrachtet die Wildnis des Meeres, die Welt unermesslich bis zu ihrem Saum. Die Augen hoffen immer auf ein vorüberfahrendes Boot, einen Trawler oder ein Schiff. Er denkt, was ist das Leben anderes als warten? Er schließt die Augen und horcht. Immer warten auf das Erwartete. Aber wenn man nun das Geschenkte schon in Händen hält?
Zwei existenziell verschiedene Weisen, die Welt zu betrachten und zu erfahren, treffen in Hector und Bolivar aufeinander, befragen, bekämpfen und befruchten einander. Wie in den Klassikern Moby Dick oder Der alte Mann und das Meer bietet der eng umgrenzte Schauplatz des Bootes die unerbittliche Kraft der Natur und die extremen Gefühle, die von der Katastrophe ausgelöst werden, den perfekten Stoff, um die letzten Fragen zu verhandeln. Und auch wenn man ab einem gewissen Punkt überzeugt ist, dass es keine Rettung mehr geben kann, zieht einen Paul Lynchs betörende, lyrische Erzählweise, die Eike Schönfeld ungeheuer präzise und flüssig ins Deutsche übertragen hat, bis zur letzten Zeile tief hinein in diese unglaubliche Geschichte.
Der Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, so eine Stunde geht irgendwie ratzfatz vorbei. Das war's schon wieder für heute. Und ich freue mich auf nächsten Dienstag. Hoffe, dass Sie dann auch wieder dabei sind hier bei NDR 1 Niedersachsen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Hier geht es traumhaft weiter. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Bis denn. Tschüss.